Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast, heute mit Danielle Graf. Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In der letzten Folge, vor 14 Tagen, haben wir mit der Psychologin Julia über das Thema unerfüllter Kinderwunsch gesprochen und die damit einhergehenden psychischen Belastungen. Heute soll es darum gehen, wie belastend Kinderwunschbehandlungen aus Sicht von Betroffenen sind und, das hatten wir in der letzten Folge nur kurz angesprochen, dass ein positiver Schwangerschaftstest leider auch nicht heißt, dass man am Ende glücklich ein Kind in den Arm halten wird. Ich möchte mit Juristin und Autorin Katrin Bog über ihren ganz persönlichen Kinderwunschweg sprechen, der leider sehr lang, tränenreich und kraftraubend war und auf dem sie Erfahrungen machen musste, die sie zutiefst erschütterten. Herzlich willkommen, Katrin.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, super gerne. Katrin, bevor wir beginnen, möchte ich unsere HörerInnen noch auf Folgendes hinweisen. Wir sprechen in dieser Folge über den Verlust eines Kindes in der Schwangerschaft. Wenn das ein für euch sensibles Thema ist, dann hört den Podcast gerne mit einer vertrauten Person, mit der ihr die Folge auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten. Katrin, wir kennen uns jetzt auch schon sehr, sehr lange. Das müssen ja mittlerweile schon fast über 16 Jahre sein, wenn ich so grob überschlage.
Ja.
Ja. Und unsere Freundschaft geht auch auf das legendäre Kinderwunschforum zurück, über das wir schon häufiger erzählt haben. Und in dem haben wir damals einen nicht unerheblichen Teil unserer Zeit verbracht, einfach weil wir uns dort total verstanden und aufgehoben fühlten. Und ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern, dass mich dein Schicksal damals wirklich sehr bewegt hat. Da ist mehr als eine Träne geflossen. Lass uns mal über den Anfang deines Kinderwunschweges sprechen. Also für dich war ja schon immer klar, dass du unbedingt Kinder haben möchtest und im Jahr 2007, da warst du so Ende 20, dann waren auch Studium und Referendariat abgeschlossen und damit ein halbwegs passender Zeitpunkt gefunden, um endlich Nachwuchs in den Arm zu schließen. Und am Anfang war es ähnlich wie bei uns, bei euch. Das Kinderkriegen wurde sehr, sehr schnell vom reinen Vergnügen zum Projekt. Erzähl doch mal.
Ja, das hast du sehr schön ausgedrückt, vom reinen Vergnügen zum Projekt. Ja, wir hatten auf den passenden Zeitpunkt gewartet. Wir haben immer gesagt, Studium soll abgeschlossen sein und dass man schon so im Geldverdienen drin ist. Und ich meine, man denkt ja auch, und ich denke, viele Menschen denken so, man setzt dann, man hört auf mit der Verhütung und zack, ist man schwanger. Ich bin da ganz fest davon ausgegangen. Und hatte jetzt auch noch nicht viel von Menschen gehört, denen das eben nicht so ging. Naja, und so haben wir das dann auch gemacht. Und ganz schnell waren wir dann vom Vergnügen rein katapultiert in die bittere Realität mit Temperaturkurven, Ovulationstests und auch langsam aufkommender Verzweiflung. Ja. Bei mir war es auch so, dass relativ schnell mir der Gedanke kam, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich bin auch davon ausgegangen und weiß mittlerweile, das geht vielen Frauen so, das muss an mir liegen. Wir Frauen suchen natürlich sofort die Schuld bei uns. Ich bin dann auch bei meinem Gynäkologen gewesen und man hört sich dann über viele Monate erstmal an, ja, Geduld, das dauert eben. Aber man hat ja nicht die Geduld. Also ich hatte die Geduld zumindest
nein,
nicht.
Nein, genau.
Ne? Weil ich hatte
wenn man sich entscheidet, dann soll es schnell gehen.
Ja, richtig, ganz genau. Ne? Das ist Studium abgeschlossen, ja. Dies, alles, zack, 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 alles nach Plan. Also muss das auch nach Plan laufen. So war mein Gedanke. Und der Wunsch war tatsächlich groß. Ich hatte das über sehr viele Jahre nun schon aufgeschoben. Naja, und dann sind wir dann im Kinderwunschzentrum gelandet und haben dann dort diverse Tests gemacht und dann kam tatsächlich alles anders als gedacht.
Ja, das Spermiogramm deines Mannes war grenzwertig, ne? Und das war für ihn vermutlich ein ziemlicher Schlag ins Gesicht und er hat dann darauf reagiert, wie Männer das häufig tun, wenn sie etwas tief bewegt, die ziehen sich zurück und sprechen nicht darüber. Wie war denn das in der Situation für dich und wie hast du es geschafft, so geduldig zu bleiben?
Also das war wirklich tatsächlich eine sehr harte Prüfung auch für unsere Beziehung, weil dieses nicht miteinander sprechen, das ist natürlich sehr trennend. Das ist halt ein Thema für ihn gewesen, was ihn sehr aus der Bahn geworfen hat. Und wir waren dann beide allein mit unserem Problem. Ich mit meinem Kinderwunsch und mit dem Gedanken, möglicherweise muss ich jetzt für immer ein Leben ohne Kinder leben. Und er mit seinem Gedanken dieser fehlenden Zeugungskraft. Er hat das auch angezweifelt. Er hat gesagt, nee, die müssen sich da verzählt haben, das kann alles nicht stimmen. Das ging so weit, dass wir das dann nochmal in einem anderen Kinderwunschzentrum überprüfen lassen haben. Und er war dann noch trauriger, als das Ergebnis verifiziert wurde. Also das war schon, also geduldig war ich vielleicht nach außen hin, aber in mir tobte ein Sturm. Ja. In mir tobte wirklich ein Sturm. Ja, das war, ich habe mich gefühlt ganz schrecklich. Es war Stillstand, es war sehr trennend halt, ne, zwischen uns. Und ich habe alles versucht, weil ich musste davon ausgehen, er möchte das nicht mit der Kinderwunschbehandlung. Das hat er zu diesem Zeitpunkt gesagt. Mhm. Und ich musste mir also jetzt überlegen, wenn ich mit diesem Mann mein Leben verbringen möchte, den ich ja über alles liebe, ne, geliebt habe, wie auch immer man das jetzt formulieren möchte, dann droht mir ein Leben ohne Kinder. Aber ich habe diesen Mann. Und das war, das kann man sich wahrscheinlich sehr schwer vorstellen, aber das war, das hat mich sehr beschäftigt, das war schrecklich. Ich habe da auch Bücher gelesen zu dem Thema. Also ein Buch hieß, ich bin eine Frau ohne Kinder. Mhm. Und ich konnte mich aber nie damit identifizieren. Ich fand das toll, dass Menschen sich dann schlussendlich damit abgefunden haben, ein Leben ohne Kinder zu leben. Aber ich wusste, ich kann das nicht. Aber ich möchte auch nicht ohne den Mann. Also es war, das war eine sehr schwere Prüfung, sage ich mal, für mich, weil es auch kein Vor und Zurück gab und keine wirkliche Entscheidung. Ne? Wie entscheidest du dich da?
Mhm. Denkt man in diesem Moment darüber nach, ob man sich eventuell trennt, um sich den Kinderwunsch doch noch zu erfüllen?
Ja, wir haben da tatsächlich auch drüber nachgedacht. Er hat das auch gesagt. Er hat gesagt, Kinderwunschbehandlung kommt für ihn halt wirklich nicht in Betracht. Und ja, dann müssten wir halt diese Variante in Betracht ziehen. Natürlich, für beide waren das ganz fürchterliche Gespräche.
Ja, klar.
Ne, wir wollten das ja, wir wollten ja auch zusammenbleiben, natürlich. Ja, das war ganz und gar grauenhaft, wünsche ich niemanden. Ja.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Wir waren in derselben Situation und natürlich ist das ein Gedanke, über den man nachdenkt, den man, also ich habe ihn nicht ausgesprochen, aber ich habe ihn auch relativ schnell wieder verworfen, weil es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, sich den Wunsch doch noch zu erfüllen. Wobei, wenn der Mann natürlich kategorisch sagt, nein, boah, das ist wirklich schwierig. Vor allem, man darf ja immer nicht vergessen, das ist so eine wirklich emotionale Phase. Und das ist so dieser Wunsch nach einem Kind, der ist so, so tiefgehend, so ursprünglich. So. Also ich meine, wenn man es verknappen kann, dann ist es ja eigentlich unser Daseinszweck, uns fortzupflanzen. Und wirklich vor der Alternative zu stehen, keine Kinder zu bekommen, das stelle ich mir unfassbar hart vor.
Das ist unfassbar hart und das stellt quasi das ganze Leben auf den Kopf. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mich auf nahezu nichts konzentrieren konnte, dass mir auch sämtliche Freude genommen war. Mhm. Es gibt ja diese vielen wunderschönen Tipps, wenn man Kinderwunsch hat und der gerade unerfüllt ist. Man soll da trotzdem am Leben teilnehmen und fröhlich bleiben. Und dieses Ganze, das können eigentlich nur Leute geschrieben haben, die nie in der Situation waren. Das kann ich mir nicht anders vorstellen.
Nein, ja, das du siehst nur noch Schwangere, du siehst nur noch Kinderwagen und das ist alles auf dieses eine Thema fokussiert.
Richtig.
Das ist mittlerweile so weit weg, aber das hat mich echt geprägt.
Ja, ich bin auch in kein Zoo mehr gegangen. Ja, und ich habe es auch verflucht. Richtig. Ja. Oder Ostseeurlaub, was ich da geflucht habe. Ich muss schon wieder hier Kinder sehen. Was schleppt ihr mich in den Urlaub, habe ich dann zu meiner Familie gesagt. Also ich habe auch meiner Familie viele Urlaube verdorben durch diese. Ja, die sprechen da heute noch davon. Zum Glück ist jetzt alles gut, aber ich möchte mir auch gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn mein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen wäre.
Ja, aber das hast du ja schon vorweggenommen. Ja. Genau, am Ende ist halbwegs alles gut geworden. Ja. Und das erste Mal gut aussah es im Jahr 2009, weil da passierte etwas, was ihr überhaupt nicht erwartet habt, nämlich du hieltest einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand.
Richtig.
Also was fühlt man in so einem Moment?
Also das war für mich gefühlt wie ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Ja. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und es war mir auch nicht klar, dass ich schwanger sein könnte zu dem Zeitpunkt. Wir waren am Wochenende bei meiner Mama und meiner Schwester zu Besuch und da sagte meine kleine Schwester zu mir, sag mal Katrin und so, also irgendwie hat sich bei dir was verändert. Hattest du eine Brust-OP? Ich sage, nein, natürlich hatte ich keine Brust-OP. Ich sage, das ist aber, es sieht anders aus. Irgendwie könntest du schwanger sein. Ich sage, nein, das ist medizinisch unmöglich. Und dann habe ich bis Dienstag noch gewartet und habe dann immer so auf Arbeit drüber nachgedacht und dachte, nein, das kann nicht sein. Und dann dienstags packte es mich und ich bin damals noch zum Schlecker, da gab es noch Schlecker, es ist also ein paar Sommer her sozusagen, ja, mir einen Schwangerschaftstest gekauft und fühlte mich wie ein Dieb, weil ich dachte, ach, Gottes Willen. Und dann habe ich den mit Mittagsurin. Ich meine, wir beide wissen, ne, wenn wir über Mittagsurin genau sprechen.
Morgenurin ist das einzig Wahre. Da ist die Konzentration richtig des Schwangerschaftshormons am höchsten. Was natürlich in der 25. Woche oder in der 7. überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber natürlich, 3 Tage nach der Einnistung ist das durchaus ein maßgeblicher Faktor.
Genau. Ja, und dann habe ich den Test gemacht und ich hatte den Test noch gar nicht richtig wieder aus diesem Mittagsurin herausgezogen. Da war der schon positiv. Und ich weiß, das war ein vollkommen überwältigendes Glücksgefühl. Mhm. Und dann habe ich sofort meinen Mann angerufen, der konnte das auch nicht glauben. Und dann ging das den ganz normalen Gang, Termin beim Frauenarzt und da war auch zunächst alles in Ordnung. Das war sozusagen, also ab dort, an dem Punkt habe ich gedacht, jetzt wendet sich alles zum Guten. Meine Wünsche ans Universum wurden erhört, ja, und ich kann das alles abhaken, was ich an Gedanken vorher hatte.
Ja, man denkt ja auch, man hat das jetzt auch endlich verdient. Also selbst in dieser richtig Phase hat man schon so viel Leid hinter sich, dass man denkt, jetzt muss es auch mal gut laufen.
Ja, ich war da auch vollkommen davon überzeugt. Ich hatte ja noch nichts Schlechtes außer diesen unerfüllten Kinderwunsch erlebt. Und für mich war das vollkommen klar, dass natürlich das Kind jetzt schön wächst und alles geht gut.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, du weißt ja, ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel, Longevity.
Ja, ich weiß, du schwörst da drauf, aber ich muss sagen, ich bin überfordert. Hilf du mir doch mal, mich in diesem riesen Dschungel von Pillen und Pulvern zurechtzufinden. Wenn ich vorm Regal stehe oder online einkaufe, dann nehme ich am Ende gar nichts mit, weil ich einfach überfordert bin.
Verstehe ich total. Das Gute ist, es gibt Produkte, die es dir leicht machen. Und zwar die von Ancient & Brave. Die kombinieren hochwertige, natürliche Inhaltsstoffe und Erkenntnisse aus der Wissenschaft.
Okay, ich höre daraus, dass Qualität wichtig ist und wissenschaftliche Expertise. Aber woher weiß ich das denn?
Ja, also Ancient & Brave zum Beispiel führt unabhängige Labortests durch, damit die Reinheit der Produkte sichergestellt ist. Und sie machen auch eigene klinische Studien, um direktes Feedback zu den Produkten zu bekommen. Die werden von Wissenschaftlern und ErnährungsexpertInnen konzipiert und haben auch schon einige Preise gewonnen.
Das klingt natürlich alles erstmal mega.
Ja, und du weißt ja, ich bin ja auch immer eher skeptisch, aber die vielen guten Bewertungen und die tolle Aufklärung zum Thema Kollagen und Co. haben mich einfach überzeugt. Ich nehme mein Ancient & Brave jetzt schon seit mehr als 3 Monaten und bin einfach begeistert.
Na, vielleicht hat mir einfach deine persönliche Empfehlung noch gefehlt. Also probieren geht ja über studieren. Also ich fange einfach mal an.
Genau, und die Pulver wie das Kollagen lassen sich ganz einfach unterrühren, lösen sich toll auf und sind sogar geschmacksneutral. Also ideal für meinen Kaffee oder Frühstück am Morgen und für den täglichen Gebrauch.
Okay, alltagstauglich ist ja genau das, was ich brauche. Sonst weiß ich jetzt schon, dass ich das nicht durchziehe.
Ja, für mich gehört das mittlerweile jeden Morgen zu meiner Routine. Aber da hört es auch noch nicht auf. Bei Ancient & Brave bekommst du nicht nur zertifizierte Produkte mit Inhaltsstoffen aus der EU, sondern auch Nachhaltigkeit. Denn Ancient & Brave ist female-founded, also von Frauen gegründet.
Ah, klasse.
Und sie sind Partner von 1% for the Planet. Das heißt, sie spenden nicht nur 1% ihres Umsatzes an Umweltorganisationen und Charities, sondern sind auch klimaneutral und verwenden ausschließlich recycelbare Materialien.
Richtig gut. Also noch mehr Gründe, da zu shoppen.
Ja, finde ich auch. Und deshalb haben wir für unsere HörerInnen ein ganz besonderes Goodie. Ihr bekommt 20% auf eure Bestellung im Ancient & Brave Online-Shop mit dem Code DGW20. Weitere Infos dazu findet ihr unter dem Link in den Shownotes.
Na dann, am besten direkt in den Shop schauen und gute, nachhaltige Produkte kaufen.
Und vor allem dem eigenen Körper etwas Gutes tun.
Ja, aber leider durfte das kleine Wunder nicht bleiben, denn das Herz deines ersten Babys hat einfach aufgehört zu schlagen.
Ja.
Und ich kriege gleich eine Gänsehaut, das muss wirklich so furchtbar gewesen sein. Wie ging es denn dann weiter?
Naja, das das wirklich Schlimme daran war, dass die Ärzte auch recht unsensibel waren.
Mhm.
Und als wenn einem das erste Mal passiert, also zumindest mir ging es so, man glaubt das nicht. Man glaubt da an eine Fehldiagnose. Und das ist einfach so unfassbar, dass dieses Baby jetzt nicht mehr ist. Man richtet ja auch alles aus darauf. Ne? Hat schon das Kinderzimmer dann gedanklich zumindest geplant, ja. Überlegt, wann startet die Elternzeit. Und du wirst ja von einem Moment auf den anderen aus diesem neu geplanten Leben, was man sich auch so gewünscht hat und was ja. vom inneren Auge schon gebaut ist, rauskatapultiert. Und damals war es so, der Frauenarzt war neueren Methoden nicht so zugetan. Sprich, für ihn kam nur eine Ausschabung in Betracht. Und ich habe damals auch nicht recherchiert. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man das quasi natürlich abbluten lassen kann, auch noch in der 11. Woche. Das Kind war nicht so groß, ne? Das war nicht richtig gewachsen. Das Herz hatte irgendwann in der 9. Woche wahrscheinlich aufgehört zu schlagen. Und man kann da abwarten. Das ist schonender für den Körper. Und ich wurde nun halt ganz schnell zur Ausschabung überstellt. Und dort ist es so, darauf ist man nicht vorbereitet, dass man mit sehr vielen Frauen in einem Wartesaal ist, die wiederum ihr Kind abtreiben. Und diese Diskrepanz dann, die haben sicherlich ihre Gründe dafür, die Kinder abzutreiben. Da möchte ich mir gar kein Urteil, Bewertung etc. erlauben.
Mhm.
Wenn du aber jetzt ein totes Kind im Bauch hast, was ein Wunschkind war, ein absolutes, dann ist das eine sehr schwierige Situation. Und dieses...
Wie, ihr musstet alle gemeinsam warten? Quasi ja. Diejenigen, die das Kind aus welchen Gründen auch immer nicht Richtig. Wollten und die es verloren haben? Oh, das Richtig. Ist doch aber unfassbar unsensibel.
Ja, also das kann man sich auch überhaupt nicht vorstellen. Das ist wie so eine Massenabfertigung auch gewesen. Ja. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich stelle es mir auch umgedreht für Mamas, die sich aus Gründen, die sich das quasi nicht leicht machen, ihr Kind ja. abzutreiben, auch nicht sehr angenehm vor, wenn man in so einem Ambiente dann dort zur Tat schreiten muss. Also das war ganz und gar schrecklich und auch dieses Gefühl, da kann ich mich noch dran erinnern, das war im August, die Ausschabung, dieses Gefühl, du wirst betäubt, dann wird das alles abgesaugt und du gehst dann mit leerem Bauch wieder nach Hause und draußen, ich weiß das noch, draußen schien die Sonne und alles war normal, nur bei mir war nichts mehr normal. Und das war, ja, das war eine sehr, sehr schreckliche Erfahrung. Ja.
Ja, ich glaube, das kann jeder nachfühlen, der schwanger war. Einfach, das ist so ein großer Horror, dass dieser Wunsch plötzlich endet. Und ihr habt dann ja auch nicht aufgegeben. Also dein Mann war dann an dem Punkt, wo er gesagt hat, jetzt ist er doch für eine Kinderwunschbehandlung offen.
Ja, das war das Gute in dieser ganzen schlechten Erfahrung, dass er sich wirklich sehr gefreut hat und hat sich wahnsinnig auf dieses Kind gefreut und hat dann gesagt, okay, wir versuchen das jetzt, wir gehen diesen Kinderwunschweg, ich mache mit.
Ja, dann zumindest der erste Schritt und dann, also es ist ja nicht so, dass es dann einfach weitergeht, nein, es werden einem weiter Steine in den Weg gelegt, denn, und auch das eint uns beide, wir mussten einen erbitterten Streit mit der Krankenkasse führen.
Ja.
Also es ist ja nun schon nervzerreißend genug, sich in diese Kinderwunschmühlen zu begeben und dann muss man noch über Zehntausende Euro streiten, die im Zweifelsfall am Ende auf der Rechnung stehen. Aber am Ende konntet ihr endlich loslegen. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, was das für ein erhebendes Gefühl war. Also ich habe heute noch die erste leere Spritze zur Downregulierung in meinem Schrank liegen, um die irgendwann meinen Kindern zu zeigen. Ja, aber für diejenigen, die sich mit dem Prozedere nicht auskennen, erklär doch mal kurz, was bei so einer künstlichen Befruchtung überhaupt passiert.
Sehr gerne. Also wir haben diese ICSI gemacht, heißt ausgesprochen intrazytoplasmatische Spermieninjektion, wird aber niemand so aussprechen, weil sehr kompliziert.
Genau.
Man beginnt damit der sogenannten Downregulierung. Da wird dein Zyklus komplett lahmgelegt, sodass der Körper aus eigenem Antrieb nichts mehr macht. Und danach spritzt man sich über einen Zeitraum von 10, maximal 14 Tagen Hormone, Also ich habe es mir in den Bauch gespritzt, also in das Bauchfett. Ich weiß nicht, wo du... Mhm. Ich denke, das ist auch so der übliche Weg. Und damit werden die Eierstöcke hormonell stimuliert, um die anzuregen. Also im normalen Zyklus produziert man ein Eibläschen, Follikel, ne, wie man es bezeichnen möchte. Und um jetzt den Erfolg zu gewährleisten, wird der Körper angeregt, möglichst viele Follikel zu produzieren. Also Ziel sind so 8 bis 12, um die dann sozusagen befruchten zu können. Und wenn die alle rangereift sind, dann wird der Eisprung durch eine Hormonspritze wiederum ausgelöst. Und 2 Tage später, meine ich, geht man dann zur Punktion. Da wird man in so eine Art Kurzschlaf, Kurznarkose gelegt und der Operateur holt dann die ganzen Follikel aus den Eierstöcken. Die werden dann befruchtet und wenn das dann alles gut gegangen ist, dann kommt es zum Transfer. Das ist bei den Kinderwunschzentren ganz unterschiedlich, von 1 bis 3 Embryonen. Man kann da auch wählen, ob die 3 Tage reifen oder 5 Tage reifen. Man kann die noch gesondert beobachten lassen. Das ist auch von Kinderwunschzentrum zu Kinderwunschzentrum unterschiedlich. Und wenn man das dann alles hinter sich gebracht hat, dann beginnt eigentlich die ganz schreckliche Phase des Wartens.
Oh ja.
In dieser Aktion. Das empfindet man ja schon als anstrengend. Man fühlt sich nicht gut durch die Hormone. Das ist schon eine Belastung für den Körper. Da muss man sich nichts vormachen. Aber man ist nicht darauf vorbereitet, was dann kommt. Dieses Warten, wo man nichts tun kann. Nur abwarten.
Absolut.
Und positive Gedanken haben.
Also das war für mich persönlich immer am allerallerschlimmsten, dieses Warten auf den Schwangerschaftstest.
Ja.
Ich bin ja von Natur aus ein extrem ungeduldiger Mensch, also zumindest was sowas betrifft. Und ich habe dann einfach eine Großpackung von so einfachen Labortests gekauft. Also das ist wie bei den Corona-Tests. Man kann den tollen, teuren mit allem Schnickschnack, extra Tütchen, extra Pipette und in Plastik eingehülltem Teststreifen kaufen. Man kann aber auch den 100er-Pack kaufen, wo einfach nur so ein bisschen draufgeträufelt wird. Und das gibt es bei den Schwangerschaftstests auch. Natürlich nicht in der Drogerie. Da gibt es die einzelnen, für diejenigen, wo es ein tolles, einmaliges Event ist. Aber wir sind ja Schwangerschaftstests-Profis. So. Und dann habe ich tatsächlich in dieser Warteschleife morgens und abends getestet. Und das liegt einfach daran, du hast es ja gerade schon gesagt, der Eisprung wird mit einem Hormon ausgelöst und zwar mit dem Schwangerschaftshormon. Das heißt, bei jedem, wo der Eisprung ausgelöst wurde, wird innerhalb der nächsten 2-3 Tage dieses Hormon im Urin nachweisbar sein. Das heißt also, nach 3 Tagen hast du definitiv einen positiven Schwangerschaftstest. Deswegen sagen natürlich alle Kliniken, hey, wartet ab, macht 14 Tage nach der Punktion, also nach der Eizellentnahme, einen Test. Ja, aber ich habe gedacht, ich mache einfach eine Testreihe. Das heißt, ab dem Tag des Embryotransfers habe ich getestet und dann natürlich Tage damit verbracht, diese Striche zu vergleichen. Ne? Die sind mal mehr positiv, mal weniger positiv, weil natürlich auch die Konzentration sich unterscheidet. Aber das ist natürlich auch ein Wellenbad der Gefühle, weil du jedes Mal überlegst, wird die Linie blasser, irgendwann verschwindet sie ganz, kommt sie wieder und so weiter. Du warst ein bisschen tapferer und hast wenigstens 12 Tage abgewartet nach eurer ICSI. Und dann hast du auch einen Hauch einer Linie entdeckt. Konntest du dich denn da überhaupt freuen nach der ersten Fehlgeburt?
Ja, also bei der Schwangerschaft mit meinem Hendrik hatte ich nach dem positiven Test eine sehr, 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 sehr große Freude. Zwar auch gepaart mit gemischten Gefühlen durch die Fehlgeburt. Also ich habe schon gemerkt, das Urvertrauen war da zumindest angeknackst. Aber die Freude war trotzdem sehr, sehr groß, weil man hört ja, in den ersten 12 Wochen kann viel schiefgehen.
Ja.
Das muss jetzt für Folgeschwangerschaften nichts heißen, sondern es reden nicht viele drüber, aber es ist mehr oder weniger ein Normalfall, dass in den ersten 12 Wochen sehr, sehr vielen Frauen eine Schwangerschaft auch mal wieder abhanden kommt, schief geht, wie auch immer, die Kinder sich nicht entwickeln.
Ja.
Und da dann alle Untersuchungen unauffällig waren, die dann zunächst kamen, war ich auch überwiegend guter Dinge. das lief nur halt insgesamt, lief die Schwangerschaft nicht so gut, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel Stress auf Arbeit hatte. Und umso weiter diese ganze Schwangerschaft fortschritt, umso mehr beschlich mich ein komisches Gefühl. Ich hatte immer das Gefühl, es war dann auch Sommer, und ich hatte immer das Gefühl, mein Blut ist dick.
Okay.
Und bin da auch zum Frauenarzt gegangen. Ich hatte das Pech, dass mein Frauenarzt, der mich damals betreute, kurz vorm Ruhestand war. Das ist mir hinterher klar geworden, dass er jetzt sich solchen Dingen dann vielleicht, dass er das vielleicht dann nicht mehr so ernst genommen hat. Und dann hatte ich leider den Glaubenssatz, dass eben auch der Beruf sehr wichtig war. Man hört es ja auch von überall. Früher haben die Kinder, früher haben die Frauen ihre Kinder auf dem Feld bekommen und haben dann gleich weiter Feldarbeit gemacht. Schwangerschaft ist keine Krankheit. Ja. Ich hörte das ständig von allen Seiten, wenn ich mal so meine, in Anführungsstrichen, Zipperlein kundgetan habe. Und ich,
trotzdem noch, ja?
Ja, das, ja, ja.
Finde ich relativ unsensibel, ja, muss ich gestehen.
Im Nachhinein finde ich das auch. Und ich werde mir persönlich auch nie verzeihen, dass ich nicht mehr auf meinen Körper gehört habe. Wäre das meine fünftes, sechstes Kind gewesen, hätte ich genau gewusst, hätte ich den Vergleich gehabt. Und da hätten mich, also dann wäre ich den Dingen mehr nachgegangen.
Ja.
Habe ich leider nicht getan, und so kam es dann eben, wie es leider kommen musste. Wir hatten auch eines Dienstags, bei uns sind die Dienstage immer so schicksalsträchtig, hatten wir einen Termin bei der Frauenärztin. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war das Ersttrimester-Screening schon sehr gut gelaufen. Der Professor hatte damals gesagt, also so ein fideles, gesundes Kind hat er selten gesehen. War alles toll, war alles super.
Ja.
Und an dem Dienstag gingen wir dann zur Frauenärztin, eigentlich nur zur Geschlechtsbestimmung. Ne? Das war Anlass für den Besuch, um uns noch einmal bestätigen zu lassen, dass es ein Junge wird. Da waren alle Tendenzen, ging dahin. Und dann macht die Ultraschall. Und ich hatte auch gar kein schlechtes Gefühl an dem Tag. Und sagte dann zu uns, also ich weiß noch, mein Mann saß so schräg hinter mir, ihr Baby ist tot. Boah. Und das ist wie eine Explosion im Kopf. Mhm. Also es war wie eine Explosion in meinem Kopf. Du hörst diesen Satz, aber ich war nicht in der Lage, den zu verarbeiten.
Mhm.
Ich habe das nicht verstanden. Ich habe gedacht, das kann alles nicht sein. Du willst eigentlich in dem Moment sofort sterben, dass sich ein Loch auftut, dass man das alles nicht erleben muss. Weil was einem sehr klar wird in dem Moment ist, dass jetzt was ganz Fürchterliches auf einen zukommt. Und das war jetzt weniger die Geburt, vor der ich Angst hatte, sondern es war in dem Moment schon spürbar, welche Schmerzwelle da auf mich zurollt. Ja. Und ich wollte das nicht. Ich wollte mein Baby, ich wollte das Leben, was ich mir vorgestellt habe mit meinem Baby. Und ich wollte jetzt nicht durch so einen Schmerz, wo ich mir unsicher war vorher, was ich in dieser Sekunde schon spürte, ob ich das überhaupt werde aushalten können. Da war ich mir überhaupt nicht sicher. Mhm. Naja, und als dann die Frauenärztin noch zu mir sagte, ich müsse das Kind jetzt natürlich gebären, also da war dann bei mir an der Stelle alles vorbei. Wie wir aus dieser Praxis gekommen sind und dann ins Krankenhaus gekommen sind, um die Geburt einzuleiten, das weiß ich bis heute nicht. Das ist gelöscht aus meinem Gehirn.
Puh. Also das ist ja wirklich das Schlimmste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also dass das eigene Kind, das man wirklich so, so, so herbeigesehnt hat, so ganz urplötzlich tot ist. Und du bist dann natürlich in ein abgrundtiefes Loch gefallen. Und du hast ja schon gesagt, du musstest den kleinen Henrik auf natürlichem Weg gebären. Und als wenn das allein nicht schon eine unglaublich kraftzehrende Herausforderung ist, du musstest dann auch im Krankenhaus noch Schlimmes erleben. Fühlst du dich in der Lage, uns davon zu erzählen?
Ja, natürlich. Im Krankenhaus war das so. Meine Gynäkologin arbeitet in dem Krankenhaus eigentlich. Und die hat diese Praxis vertretungsweise geführt. Sprich, die wusste also, wie in dem Krankenhaus verfahren wird.
Mhm.
Insofern hat die schon proaktiv darauf hingewirkt, dass mir das nicht passiert. Das ist aber nicht gelungen. Es war also so, dass die Damen dort am Empfang, ich hatte also schon, war ja 16., 17. Schwangerschaftswoche, schon einen großen Bauch. Und ich war da auch in meiner Umstandskleidung. Ne? Ich wollte ja auf Arbeit gehen an dem Tag. Also bin von jetzt auf gleich aus dem normalen Leben gerissen worden. Und offenbar waren die Stationsschwestern dort schlecht vorbereitet. Die dachten, ich komme zur Spätabtreibung, weil ich keinen Bock auf dieses Kind habe. So hat man mich dort behandelt, ja. Da hatte ich auch, wurde ich dann entsprechend belehrt mit Spätabtreibung und dieses Ganze und habe dann gesagt, aber sagen Sie mal, mein Kind ist doch tot. Ich möchte doch keine Spätabtreibung. Ich möchte doch nicht ein lebendes Kind töten. Ja, genau. Das war, also so ging das schon los. Und es nahm dann seinen Lauf, dass ich auf der Onkologie untergebracht wurde, in einem Mehrbettzimmer mit einer frisch operierten Krebspatientin, was mir persönlich für die Dame sehr leid tut. Aber die Dame erwies sich eben auch als höchst unsensibel und wurde nicht müde, mir wirklich mehrfach zu erzählen, dass sie sowas ja überhaupt noch nicht gehört hätte. Sie selber hätte mehrere Kinder bekommen, alles problemlos und Fehlgeburten oder gar sowas wie jetzt bei mir wäre. Also das hätte es zu ihrer Zeit nicht gegeben. Das war für mich sehr wenig hilfreich, wie du dir vielleicht vorstellen kannst.
Absolut.
Und meine Schwester war zum Glück die ganze Zeit dabei. Also meine Mama, meine Schwester haben sich abgewechselt, weil es waren vor allem eher Frauen dort zugelassen auf dieser Station. Das ist eher das war eine Frauenstation, diese Onkologie. Und selbst meine Schwester als Psychologin hat es nicht geschafft, diese Frau irgendwie so in den Griff zu bekommen, dass sie uns in Ruhe gelassen hat mit ihren Erzählungen. Ich lag ja nun schon in den Wehen, ich hatte dieses Wehenmittel bekommen, ich hatte Schüttelfrost, ich hatte Schweißausbrüche und eigentlich habe ich nur darauf gewartet, dass meine Schwester oder meine Mama mich aus den Augen lassen, dass ich dort aus dem 5. Stock springen kann.
No.
Das war nämlich mein Gemütszustand. Ich wollte das alles nicht. Ich wollte das abkürzen und wollte da einfach runterspringen, dass dieser Schmerz und dieses Ganze ein Ende hat. Zum Glück kann ich nur sagen, kam es nicht dazu, aber selbst ich als wirklich in mir ruhender Mensch, mich hat das so aus der Fassung gebracht, das alles, dass ich das nicht fortführen wollte. Naja, und als nächstes musste ich dann über mich ergehen lassen, dass bei offener Tür, während mir diese Dame, von der ich gerade sprach, zwischen die Beine guckte, die Fruchtblase mir eröffnet wurde, damit die Geburt vorangeht. Also ich weiß bis heute nicht, was man dazu sagen soll, aber ein großer Teil des Traumas, das ich erlitten habe durch den Verlust meines Sohnes, ist durch diese Behandlung im Krankenhaus zustande gekommen. Ich habe auch im Nachgang sehr gekämpft mit meiner Gynäkologin, habe einen Brief geschrieben ans Krankenhaus und die haben sich auch entschuldigt. Und ich versuche bis heute auch aufzuklären, an geeigneter Stelle, wie wichtig das ist, dass man die Frauen nach so einem Verlust im Krankenhaus angemessen betreut.
Ja, unbedingt.
Ja, also das ist die Geburt an sich fand dann zum Glück im Kreissaal statt und dort hatte ich das Glück, dass da zwei sehr, sehr liebe Hebammen waren, zugegen waren und die haben wirklich alles dafür getan, dass dieses Schreckliche irgendwie angenehm gestaltet wird. Die haben für eine schöne Atmosphäre gesorgt. Die haben nach der Geburt des kleinen Kerls dafür gesorgt, dass ich ihn in den Arm nehme, ihn mir angucke. Muss ich kurz durchatmen?
Nimm dir die Zeit. Ich weine mit dir.
Ja. Und warte, es dauert noch eine Minute.
Mach ganz in Ruhe, Katrin. Oh, es tut mir so von Herzen, das muss so furchtbar sein.
Das ist auch Wahnsinn, wie das immer noch wehtut, ne?
Natürlich. Und du bist eigentlich so, also nicht eigentlich, du bist eine starke Frau und trotzdem erschüttert es einen in den Grundfesten.
Ja. Mhm. Okay. Also die haben dann ihn auch schön angezogen, haben diese Geburtskarte gemacht, ganz schön mit den Fußabdrücken. Das Einzige, was wir damals nicht gemacht haben, was ich bis heute bedauere, ist, dass wir haben keine Fotos von dem kleinen Hendrik gemacht. Heutzutage wissen das die Krankenhäuser und es gibt so Sternenkind-Fotografen. Und dazu würde ich auch allen raten, die in so eine Situation kommen. Deswegen finde ich das so gut, dass du mit dem Podcast über dieses Thema einfach berichtest. Umso mehr Menschen einfach hören, dass es zum Beispiel Sternenkind-Fotografen gibt, die kostenlos angerufen werden können und die dann wirklich schöne Erinnerungsbilder machen mit den Kindern. Das ist halt eine Erinnerung, die man für immer hat, weil man vergisst das. Man vergisst ja das Kind, man vergisst das Bild. Es sind ja auch oft keine schönen Bilder. Da müssen wir uns nichts vormachen. Gerade bei so ganz kleinen Kindern, auch bei Kindern, die kurz vor der Geburt sterben. Der Körper sieht nicht so schön aus, wie man sich das jetzt vorstellt von einem neugeborenen Baby. Aber für die Eltern, so schrecklich das auch vielleicht aussieht, sind das die wertvollsten Erinnerungen einfach, weil das ist das eigene Kind und das ist das Einzige, was einem bleibt. Mhm.
Hat man denn damals eine Ursache für Hendriks Tod gefunden?
Naja, nein. Also er ist obduziert worden. Der war kerngesund und das erst bei der Folgeschwangerschaft stellte sich dann heraus, dass mein Gefühl vom dicken Blut richtig war. Ich habe eine Gerinnungsauffälligkeit, die nur während der Schwangerschaft auftritt. Ich musste dann Heparin spritzen in allen Folgeschwangerschaften.
Katrin, ihr habt euch ja für eine ganz besondere Beerdigung dann entschieden. Wie lief die denn ab und ja, wie fühltest du dich dabei?
In Leipzig gibt es organisiert von der Kirche eine Schmetterlingsgräberstätte. Du kannst dein Kind ja auch in einem eigenen Grab beerdigen. Mhm. Oder du machst wie eine Art Sammelbestattung mit vielen anderen Schmetterlingskindern. Wir hatten uns das angeguckt, diese Gräberstätte. Und du musst dir das so vorstellen, da sind sehr, sehr viele Kindergräber, sehr, sehr bunt gestaltet, sehr berührend. Ja. Und man hat dort das Gefühl, die Kinder sind nicht alleine. Das hört sich vielleicht merkwürdig an, aber mein kleines Baby jetzt zwischen alten Leuten auf dem Friedhof bestattet zu wissen, das fühlte sich für mich nicht gut an. Und dort ist er unter ganz, ganz vielen Kindern. Und das fand ich einen tröstlichen Gedanken. Und es ist auch sehr schön gestaltet. Dort sind ganz viele Schmetterlingssteine, die dir den Weg weisen. Und das ist in aller Traurigkeit sehr tröstlich. Die Beerdigung an sich war fürchterlich traurig. Das ist ja im nicht so großen Abstand zur Geburt, fand die Beerdigung statt. Und da ist man ja in einem Zustand noch, wo man einfach um sein Überleben kämpft. Also ich habe jeden Tag versucht einfach zu überleben. So war meine Anfangszeit, weil ich dachte, ich halte das gar nicht aus. Ich habe auch zu meinen engen Freunden und zu meinem Mann gesagt, ich überlebe das sowieso nicht. Egal, was ich hier mache, ich werde an gebrochenem Herzen sterben. Es gibt ja dieses Broken Heart Syndrom. Yeah. Und ich war davon überzeugt, dass mich das erwischen würde, weil der Schmerz, man kann das gar nicht beschreiben. Das ist so übermächtig und so schrecklich. Ja, und zu dem Zeitpunkt war dann eben auch die Beerdigung und die habe ich mit vielen Tränen einfach überstanden. Und das war sehr schön gestaltet, das muss man sagen. Das ist sehr angenehm, wenn ein großer Organisator, in dem Fall die Kirche, das in die Hand nimmt. Wir haben da, es waren viele Sternenkindereltern anwesend. Jeder hat so einen gelben Stern in die Hand bekommen und hat diesen auf so eine riesige blaue Decke genäht. Das waren am Ende dann, also es fanden ja vorher schon Beerdigungen statt, das lief schon ein paar Jahre, dass das so angeboten wurde und da waren hunderte Sterne und so traurig dieser Anblick war, so tröstlich war das eben auch. Und wir sind dann, wir Eltern, hinter so einem kleinen weißen Sarg hinterhergegangen und das wurde alles sehr, wirklich sehr feierlich veranstaltet und am ausgehobenen Grab hat dann auch jemand mit so einer Querflöte gespielt, sehr traurige Lieder natürlich, was noch mehr alle Dämme brechen lässt. Aber ich glaube auch, es ist gut, diesen Schmerz, man muss durch diesen Schmerz durchgehen. Wenn man den unterdrückt, verlängert man ihn nur. Insofern waren das alles wichtige Punkte. Und das einzige Problem ist einfach, dass man gar nicht weiß, übersteht man das? Also ich habe mich am Tag, am Morgen der Beerdigung gefragt, überlebe ich das überhaupt? Ja. Das ist für mich so ist eine abartige Vorstellung gewesen, dass ich da am Grab meines eigenen Kindes stehen soll. Ich dachte mir, was soll denn das? Universum, was machst du mit mir? Aber ich habe das überstanden und wir haben uns verabschiedet von dem kleinen Mann und ich gehe bis heute regelmäßig zu dieser Grabstätte und wir bringen mittlerweile die Kinder auch Windräder hin und kleine Gaben. Also das ist für uns ein wichtiger Anlaufpunkt. Auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass seine Seele dort ist. Ja. Ich nehme ihn an anderen Stellen wahr. Also wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind, verfolgen uns oft kleine weiße Schmetterlinge. Und da sagen die Kinder immer, guck mal, Mama, das ist Hendrik. Entschuldigung.
Ich auch.
Ja, das ist schon sehr traurig, aber auch tröstlich. Und wir sind auch davon überzeugt, dass er ein ganz starker Schutzengel für seine Geschwister ist. Und so versuchen wir, ihn auch einfach in unserem Leben zu integrieren. Ach, Katja.
Ja. Ja, Katrin, du hast eben schon gesagt, für eure Kinder. Das heißt natürlich, ihr habt euch dann für eine weitere Kinderwunschbehandlung entschieden und hattet wenigstens das Glück, dass dann auch wieder der erste Versuch mittels künstlicher Befruchtung erfolgreich war. Und also da kann ich mir vorstellen, dass es in deiner Situation schwierig war, dann auch irgendwie hoffnungsvoll nach vorne zu schauen. Und wahrscheinlich war die Angst da ein ständiger Begleiter, oder? Wie verlief deine dritte Schwangerschaft?
Ja, also die Angst war tatsächlich in dieser Schwangerschaft dann mein ständiger Begleiter. Die konnte ich überhaupt nicht mehr abschütteln.
Ja, nachvollziehbar.
Ja, es war auch dem geschuldet, dass ich die dritte oder diese ICSI dann begonnen habe, 3 Monate nach dem Tod von Hendrik. Und der Abstand war zu kurz, aber das war das Einzige, was mich gerettet hat, zu diesem Zeitpunkt irgendwie aktiv wieder etwas zu tun. Ja. Meine Schwester hat immer gesagt, Große, das kannst du nicht machen, du musst erst eine Therapie machen, musst das Trauma verarbeiten. Ich wusste es besser als meine Schwester und wurde dann eines Besseren belehrt. Sie hatte recht und sie dank meiner Schwester bin ich auch nur einigermaßen durch die Schwangerschaft gekommen. Die hat viel psychologisch einfach mit mir gearbeitet. Ich würde also meinen Weg niemandem empfehlen. Also wenn man irgendwie es schafft, noch ein bisschen zu warten, man sollte erst das therapeutisch irgendwie angucken lassen. Mhm. Und bei mir war es dann so, ich habe das nur mit 14-tägigen Ultraschall überstanden. Und da die Ärzte so oft nicht schallen wollen, was auch gute Gründe hat, weil man ja mittlerweile weiß, so oft einen Ultraschall Kopf auf das Baby zu halten, gerade in den ersten 12 Wochen, das muss man sich schon gut überlegen. Habe ich es dann so gemacht, weil ich es wirklich nicht aushalten konnte, dass ich dann zu 2 Ärzten, die nicht voneinander wussten, gegangen bin, um einfach regelmäßiger den Ultraschall zu bekommen. Ich habe das auch gut abgewogen, aber ich ohne den Ultraschall wäre ich wahnsinnig geworden. Nur es hat mir auch nicht so viel gebracht, weil diese Freude, dass alles in Ordnung ist, hielt maximal 24 Stunden an. Maximal, oft kürzer. Ja. Und dann ging das wieder los. Also ich habe 9 Monate in purer Angst und Panik verbracht, im Grunde genommen. Und habe mich dann am Ende auch geweigert, eine natürliche Geburt zu machen. Das war zu dem Zeitpunkt relativ schwierig, die Ärzte von dem Kaiserschnitt zu überzeugen. Weil bei mir ist ja grundsätzlich alles in Ordnung. Aber durch die stille Geburt von meinem Hendrik war für mich die Geburt mit Tod verbunden.
Ja.
Das ist es auch bis heute noch. Also ich habe mich da wirklich sehr geweigert, habe dann meinen Kaiserschnitt bekommen und dann war alles in Ordnung. Und ab da war wirklich mein Sohn kam raus aus meinem Bauch, der wurde rausgeschnitten und alles war gut. Das war wie, als würdest du einen Schalter umlegen. Das war so erstaunlich, das hatte ich auch nicht erwartet. Mir ging es von einer Sekunde auf die andere, ging es mir gut. Und ich habe, bis er rausgeholt wurde, war ich davon überzeugt, es passiert noch irgendwas, der stirbt auch.
Ja, ist ja klar, dass man dann abergläubisch wird. Also es wäre mir wahrscheinlich genauso gegangen. Genau, am 19.07.2011 war es dann endlich soweit.
Ja.
Du durftest endlich ein lebendes Kind im Arm halten, ja, nachdem du deine beiden ersten Kinder gehen lassen musstest. Und ihr habt euch einige Jahre später dann nochmal entschieden, für euren Prinzen noch ein Geschwisterchen zu bekommen. Und auch da führte dann die erste Ixi wieder zu einer Schwangerschaft, dieses Mal mit einer Tochter. Und du hast gesagt, auch bei dieser Schwangerschaft war die Angst immer noch so groß. War die ähnlich oder war es ein bisschen besser? Weil du warst auch wieder davon überzeugt, dass die Schwangerschaft wieder nicht gut ausgeht, oder?
Richtig. Und bevor ich schwanger wurde, war ich auch davon überzeugt, diese Schwangerschaft wird ganz entspannt. So hatte ich mir es auch gewünscht. Weil ich habe ja jetzt schon, habe ja jetzt ein lebendes Kind. Und habe die Erfahrung gemacht, es kann alles gut gehen.
Mhm.
Aber weit gefehlt. Meine Psyche hat sogar mich überrascht. Es war noch viel schlimmer als die Schwangerschaft davor. Ich habe, musst dir vorstellen, 2 Stunden pro Nacht höchstens geschlafen. Und diese 2 Stunden Schlaf habe ich mit Albträumen verbracht. Puh. Mein Ruhepuls war bei 140.
Mhm.
Und mein bester Freund war der Kardiologe in der Zeit, weil wirklich die Gefahr groß war, dass ich war jetzt nur nicht am gebrochenen Herzen gestorben nach dem Verlust meines Sohnes Hendrik, aber jetzt brachte mich diese Schwangerschaft quasi an den Rand, wirklich an den Rand meiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Ich war so dünn dann nach der Schwangerschaft, das war, ja. Aber ich habe es überstanden. Ich dachte auch wirklich bis zum Schluss bei meiner Tochter, das geht schief. Zumal die Geburt da auch, der Kaiserschnitt sehr schwierig war unter sehr ungünstigen Umständen. Aber zum Glück ist alles gut gegangen. Und auch da war es so, ich hielt die kleine Prinzessin im Arm und der Schalter wurde umgelegt. Und ich habe mir aber an der Stelle auch geschworen, das mache ich nicht nochmal. Wie es mit den Schwüren so ist, da kommen wir dann nachher nochmal drauf zurück.
Genau, es hat nämlich nicht so gut funktioniert, denn hier endete euer Kinderwunschweg tatsächlich noch nicht, denn du wurdest ein weiteres Mal schwanger und dieses Mal plötzlich auf ganz natürlichem Weg. Und der kleine Sonnenschein, ihr habt ihn vielleicht schon im Hintergrund gehört, der hat euch jetzt komplettiert.
Ja, und jetzt ist auch tatsächlich, auch die Familie komplett.
Ja, am Ende 3 gesunde Kinder im Arm und 2 im Herzen.
Richtig, ja.
Katrin, du hast über deine Erfahrung auch ein wirklich sehr, sehr bewegendes Buch geschrieben. Es heißt, jetzt musst du mir mal helfen, es ist zwar in Lautschrift draufgeschrieben, aber ich versuch's mal. Mukishla,
genau.
Was geliebtes Kind bedeutet.
Genau.
Halbwegs richtig.
Ja, das ist richtig. Ja.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir schon vor einigen Jahren darüber gesprochen haben, dass du deine Erinnerungen gern veröffentlichen möchtest, aber du hast dich irgendwie noch nicht so richtig bereit gefühlt. Das war erst im letzten Jahr dann soweit. Und du hast es mir geschickt und ich habe es in meinem letzten Urlaub gelesen und ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Also ich saß wirklich bei herrlichstem Sonnenschein auf dem Balkon auf Mallorca und weinte wie ein Schlosshund, weil ich konnte diese unfassbare Hilflosigkeit, die Traurigkeit und auch immer diese wiederkehrende Angst so gut nachfühlen, weil ja, ich habe ja auch damals schon deinen Weg im Forum mitverfolgt und mich auch immer so hilflos gefühlt. Und das führt mich zu der Frage, was sagt man denn als Außenstehender? Weil man hat ja immer Angst, was Falsches zu sagen. Ne? Was hat dir denn damals in deiner Situation geholfen? Und auch ganz wichtig, was sollte man denn auf gar keinen Fall tun oder sagen?
Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Frage. Also aus meiner Erfahrung ist es sehr wichtig für den Betroffenen, dass man ihm zuhört. Also ich würde immer raten und ich halte das auch selber so, wenn Menschen Schicksalsschläge ereilen, dass man zuhört. Also gar keine konkreten Fragen stellt, außer kann ich was für dich tun? Was kann ich für dich tun? Was tut dir gut jetzt? Aber möglichst nicht paaren mit eigenen Erfahrungen. Und gerade wenn es um den Verlust des Kindes geht, ganz, ganz schlimm ist, wenn jemand sagt, diese Plattitüden, ihr seid doch noch jung, ihr könnt es doch noch mal versuchen. Mhm. Das Kind war bestimmt krank und der liebe Herrgott hat es nur gut gemeint, dass es jetzt gar nicht erst zur Welt gekommen ist in krank. Diese ganzen Dinge, das ist verletzend ist. Weil man weiß doch nicht, es gibt auch Menschen, die sind durchaus in der Lage, auch ein krankes Kind anzunehmen. Es gibt ja auch keinen keine Garantie auf ein gesundes Kind, selbst wenn die Schwangerschaft gut verläuft. No, oder möglicherweise ist bei der Geburt noch alles gut und dann hat das Kind einen Unfall. Das steht niemandem zu, sowas zu beurteilen. Und ich, durch diese Erfahrung habe ich auch selber gelernt, mich zurückzuhalten, wenn jemand in irgendeiner Art ein Schicksal erleidet, das irgendwie zu bewerten oder meine eigenen Erfahrungen ungefragt dem überzustülpen. Weil jeder Mensch ist anders und den meisten tut gut, wenn man einfach zuhört, da ist. Auch wenn der andere gar nicht weiß in dem Moment, was einem gut tut. Ich habe das nicht gewusst in den ersten Wochen nach Hendriks Tod, was mir gut tut. Da weiß man gar nichts. Ja. Man versucht lediglich zu überleben. Aber wenn man Menschen hat, die zuhören, denen man auch immer wieder im Zweifel, also ich hatte zwei wirklich enge Freunde, denen habe ich diese Geschichte bestimmt jeden 1000 Mal erzählt. Ich bin jemand, der rede, muss ganz viel reden. Und ich kann mir vorstellen, so viel Überraschendes war da nach dem 500. Mal nicht dabei für meine Freunde. Aber die haben zugehört, ganz geduldig. Die haben sich das immer wieder angehört. Nur zugehört, nichts dazu gesagt, nicht bewertet. Es hat mir niemand gesagt, naja, nun muss es aber doch nur langsamer besser werden. Du hast doch nur schon 865 Mal erzählt. Nein, nur zuhören und einfach immer wieder anbieten. Möchtest du reden? Wollen wir spazieren gehen? Möchtest du essen gehen? Ich habe das alles abgelehnt, weil ich wollte mich nicht amüsieren. Ich war in meinem Schmerz gefangen und ich bin leider auch ein Typ, der kommt da nicht raus. Das würde ich mir anders wünschen. Ich muss durch diesen Schmerz und Ablenkung, ja, da bin ich leider nicht der Typ dafür. Aber diese Angebote einfach zu bekommen und zu sehen, das sind Menschen, auch Wochen nach diesem Ereignis denken die noch an einen. Das ist das, was, glaube ich, jedem gut tut. Also ich denke, das würde jeder Mama, jeden Papa, der so eine Verlusterfahrung macht, einfach gut tun.
Also der Gedanke so nach dem Motto, schnell wieder zurück zum Alltag, damit es schnellstmöglich vergessen wird, ist keine gute Variante.
Das würde ich nicht empfehlen, weil der Schmerz bleibt und er wird nur überdeckt durch andere Dinge und der kommt dann an völlig unpassender Stelle wieder raus. Das ist das, was ich jedem raten würde, geht durch diesen Schmerz durch, so fürchterlich das auch ist. Aber dann ist es halt einmal erledigt und dann kann das Schöne kommen, die Dankbarkeit, dass man eben, ich war ja trotzdem Mutter, ne? Mutter von meinem kleinen Hendrik. Also ich habe mich dann als Mutter gesehen, war mein Kind dann nicht in meinem Arm, wie ich mir das gewünscht hätte, sondern im Himmel. Aber trotzdem hat er mich ja zur Mama gemacht. Und irgendwann, wenn man durch diesen Schmerz durch ist, kann man auch in diesem ganzen Unglück was Positives erkennen.
Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und das würde ich auch gerne nochmal zum Schluss unserer heutigen Folge nochmal ganz kurz vertiefen. Was kannst du denn Frauen mitgeben, die vielleicht gerade ihr Kind verloren haben? Wie schafft man es, dieses Schicksal zu bewältigen?
Also aus meiner Sicht muss man versuchen oder hat man nur die Chance zu versuchen, dieses Schicksal in dem Moment anzunehmen und zu versuchen zu überleben. Die ersten Wochen sind einfach nur Überleben, auch wenn die Umwelt was anderes erwartet und denkt, man weint mal 3 Tage und dann muss es wieder aufwärts gehen. Jeder hat da sein eigenes Tempo. Bei mir hat es sehr lange gedauert, wirklich viele, viele Wochen. Und ich würde jedem empfehlen, nehmt euch da auch auf Arbeit raus. Niemand muss funktionieren. Niemand muss sofort wieder auf Arbeit gehen, am normalen Leben teilnehmen. Achtet auf euch, auf euren Körper, auf eure Seele und macht wirklich nur das, was euch gut tut. Und das ist schon schwer genug, in dieser Verfassung, in der man sich da befindet, überhaupt herauszufinden, was tut mir denn gut. Aber das Wichtigste ist, der Gedanke einfach, und der hat mich nie losgelassen, auch nach dem schlimmsten Tal kommt wieder was Positives. Ich muss das jetzt einfach nur überleben.
Puh, was für ein Schlusswort. Katrin, du hast uns auch noch was mitgebracht. Wenn ihr nämlich die Geschichte von Katrin ganz ausführlich nachlesen wollt, dann könnt ihr heute ein Exemplar ihres Buches bei uns gewinnen. Und alle, die eine kurze Mail mit dem Betreff Katrin an wunschkindblog@gmail.com schicken, die landen im Lostopf. Ja, liebe Katrin, vielen Dank an dich, dass du heute mit mir über deinen wirklich bewegenden Weg und deine wunderbaren Kinder gesprochen hast.
Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und danke für das tolle Gespräch.
Ja, danke für die Gänsehaut und die Tränen. Ja, ihr Lieben, falls ihr vielleicht noch mehr zum Thema unerfüllter Kinderwunsch lesen wollt, dann schaut doch mal in unser Archiv. Ich hatte ja schon gesagt, in der letzten Folge haben wir mit Psychologin Julia über die psychischen Belastungen gesprochen und darüber hinaus haben wir auch 2 Podcast-Folgen gemacht, auf welchem Weg man sich den Kinderwunsch auch ohne Kinderwunschklinik erfüllen kann. Entweder weil das vielleicht grundsätzlich gar nicht in Frage kommt oder weil die Behandlung in der Klinik möglicherweise erfolglos geblieben ist. Dann beschäftigt man sich vielleicht auch mit Adoption und Pflegschaft und in den Folgen 115 und 116 haben wir mit Claudia, auch aus dem Kinderwunschforum, und meiner Freundin Shirley darüber gesprochen, welche Voraussetzungen es für diesen Weg gibt und wie sie persönlich die Annahme von Adoptiv- und Pflegekindern erlebt haben. Ja, und beim Stöbern im Archiv findet ihr vielleicht auch noch die eine oder andere spannende, ungehörte Folge. Und wenn ihr alles schon durchgehört habt, soll es ja geben, dann wartet in 2 Wochen wieder eine ganz neue und frische Folge auf euch. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin sagen wir erstmal, macht's gut und tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.